Ja, ich habe heute überlegt, in welches Thema nehme ich euch wieder mit. Natürlich das Wort Gottes, das ist so das Allerwichtigste, was wir in unserem Leben überhaupt haben können. Und was Gott sprechen will, was er heute zu dir sprechen will. Und als ich darüber nachgedacht habe, das war gestern, hatte ich so unterschiedliche Ideen. Und ich weiß, ich war ja mit euch im Johannes Kapitel 4 und da Vers 23, 24, ich weiß nicht, haben wir 3 oder 4 Wochen, haben wir ein Thema gehabt und das ging um die Anbetung im Geist und in der, ihr habt aufgepasst, sehr gut. Also nicht alle haben geschlafen, nein, ihr schlaft nicht. Ja, und genau, und als wir bei diesem Thema waren, hat die Iris das ja nachher ergänzt, auch mit dem Wort Gottes. Naomi hat uns dann nochmal mit reingebracht in die Jahreslosung. Die hätte ich eigentlich auch machen können, aber Naomi, vielen Dank, dass du es gebracht hast, das Thema der Jahreslosung, dass Gott ein barmherziger Vater ist, ein barmherziger Gott ist. Und als ich so nachdachte, ist mir gestern wieder etwas bewusst geworden, mit diesem Thema Anbetung bin ich noch nicht durch. So, und ihr dadurch natürlich dann auch nicht, weil ich hier vorne stehe. Und mir ist eins nochmal so bewusst oder wichtig geworden, und das ist wirklich so eine Sache, als ich heute hier gestanden habe, mir ist nochmal so ein Beispiel eingefallen, und da hatte Johannes Hartl mal erzählt, der hat einen Typen kennengelernt, und der hat, das ist so der Leiter vom Gebetshaus in Augsburg, der Johannes Hartl, und der sagte, und das war so ein ungewöhnlicher Mensch. Und warum war der Mensch so ungewöhnlich, den er kennengelernt hat? Der sagte, der hat von ihm gehört, erstmal nur gehört und ihn später kennengelernt, dass der ein Mann war, der zu einem Menschen, der einen schweren Verkehrsunfall erlebt hatte, und dieser Mensch im Koma im Krankenhaus lag, ist dieser Mann hingegangen und hat für den ein kurzes Gebet gesprochen, ist gegangen, und am nächsten Tag war der Typ komplett geheilt. Und Johannes sagte, ey, den muss ich unbedingt kennenlernen, was ist das für ein Typ? Und dann ist der, irgendwie hat er dann den Kontakt hergestellt, hat sich mit ihm getroffen, wollte so wissen, hey, woher hast du so einen Mega-Glauben? Ein einfaches Gebet, du sprichst ein einfaches Gebet und der Mann wird geheilt. Ist ja unglaublich. Und er erzählt ihm, er sagte, ja, ich glaube einfach nur an die Größe Gottes. Und er sagt, ja, daran glaube ich ja auch. Aber wie praktizierst du dein alltägliches Leben? Wie ist dein Leben im Geist? Und dieser Mann hat ihm dann einfach nur erzählt, sagte, ja, weißt du, ich nehme mir einen Bibelvers. Und diesen Bibelvers, über diesen Vers, aus dem Vers nehme ich dann nur ein Wort. Also wenn jetzt man irgendeinen Psalm nimmt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, dann sagt er, dann nehme ich nur dieses eine Wort Licht oder Heil oder Herr. Und dann denke ich darüber nach, jeden Tag so zwischen 5 bis 8 Stunden, denke ich einfach nur über dieses Wort, immer wieder drüber nach. Und dann nehme ich dieses Wort und denke darüber ein ganzes Jahr nach. Und ich dachte, wow, das ist ja unglaublich. Wie kann man über ein Wort ein Jahr lang nachdenken und das jeden Tag 5 bis 8 Stunden? Das ist ja unglaublich. Also es hat schon so meine Gedanken da schon gesprengt, dass man so lange über ein Wort nur nachdenken kann, weil es geht dann wirklich, also da merkt man, es geht wirklich immer wieder in die Tiefe und es geht tiefer und tiefer und tiefer und irgendwann denkst du, du bist angekommen, aber nein, da offenbaren sich immer wieder neue Dinge. Und so geht es mir so ein bisschen mit diesem Thema Anbetung. Wenn du drüber nachdenkst, dann geht es wirklich immer weiter auch tiefer rein. Und es ist auch nicht so, dass ich euch ja jede Woche dann das Gleiche predige. Ich habe mal von einem Prediger übrigens gehört, der das gemacht. Der ist mal so sonntags in die Gemeinde gekommen, hat eine Predigt gehalten. Und den Sonntag drauf hat er genau die gleiche Predigt nochmal gehalten. Und den Sonntag drauf hat er die nochmal gehalten. Und dann haben die Leute gesagt, ist dir das so bewusst, dass du schon 3-mal die gleiche Predigt uns gehalten hast? Und dann hat er gesagt, ja, das ist mir sehr wohl bewusst, aber ihr habt das immer noch nicht verstanden. Ich werde nächsten Sonntag wieder die gleiche Predigt predigen. Also, so glaube ich das jetzt nicht. Ja, aber wie gesagt, ich brauche es wahrscheinlich, dass man sehr oft darüber predigt, weil dieses Thema, wie gesagt, ich bin noch nicht durch. Warum ist das Thema die Anbetung Gottes so entscheidend. Und warum ist es auch so wichtig? Darüber will ich heute mit uns nochmal nachdenken, weil ich auch eine Sache feststelle, umso älter ich werde oder umso älter ein Mensch wird, besonders wenn man mit Menschen auch ins Gespräch kommt, dann merkt man immer mehr, dass der Mensch, der immer älter wird, wirklich diese eine Frage in sich bewegt: Was ist auf der Welt, was hat auf dieser Welt überhaupt einen Wert? Vielleicht so wie Salomo, der das irgendwann auch festgestellt hat, dass er sagt, alles auf dieser Welt, womit ich mich hier beschäftigt habe, es ist alles wie ein Haschen nach Wind. Es ist so vieles, was nichtig irgendwie ist. Und alle Menschen zu allen Zeiten, wenn man so sich die Menschheitsgeschichte anschaut, die, umso älter sie auch werden, umso mehr bewegt sie diese eine Frage, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Oder auch, woher weiß ich denn, dass das, was ich gerade mache, überhaupt richtig ist? Also dieser Sinn nach Leben, der wird dann immer größer. Und ich bin auch sicher, dass auch wir als Christen darauf, auf diese Frage, Antworten brauchen. Und die Bibel, zum Glück, sie gibt uns viele Antworten. Und ich habe einfach mal so drei Bibelstellen aufgeschrieben, wo uns das Wort Gottes einige Antworten gibt. Und hier heißt es in 5. Mose 10, 12, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Denn dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und liebest ihn. Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich demütig zu wandeln vor deinem Gott. Markus 12, 30, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Also die biblische Antwort, die wir hier aus der Bibel bekommen, ist, der Sinn deines Lebens ist, Gott zu lieben, ihn zu kennen, mit ihm zu leben, also auf ihn zu schauen. Und das ist so das ganz Interessante, das haben übrigens Theologen, so richtige, fette, heftige Koryphäen in ihrem Bereich, die haben im 17. Jahrhundert das Westminster-Bekenntnis geformt. Also die Theologen unter uns oder ja, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, die werden dieses Wort sehr schnell hören, das Westminster-Bekenntnis. Hast du das schon mal gehört, Arthur? Sicher, du kennst es auswendig. Sicher nicht, okay. Alles klar. Aber, ja, es ist auch ziemlich lang. Aber in diesem Bekenntnis, da ist wirklich eine Abhandlung von unglaublich wichtigen Inhalten und wo wirklich jeder, der sich Gedanken macht, auch, sage ich mal, in der Theologie auch konservativ denkt, sagt, da ist so viel Weisheit und Wahrheit drin. Und die haben auf diese Frage, haben sie eine Antwort gesucht. Und sie haben gesagt, was ist das Hauptziel des Menschen? Und ihre Antwort war, des Menschen Hauptziel ist, Gott zu verherrlichen und ihn ewig zu genießen. Also das hat man in den früheren Phasen der Kirchengeschichte, hat man das natürlich viel stärker auch erlebt. Da sind Menschen in Einöden rausgezogen, in die Wüste rausgegangen, mit dem einen Ziel, Gott zu begegnen, Gott zu suchen, ihn zu erleben. Und es ist, oder man ist in, oder viele sind in Klöster gegangen und wo sie nicht auch überall unterwegs waren, um sich zurückzuziehen. Und diese eine Phase, dieses Gott genießen, Gott zu schauen, es wirklich auszuleben. Heute liest man davon nicht mehr so viel. So viele Gemeinden und Kirchen, die ich auch besucht habe, da habe ich auch immer eine Sache sehr schnell festgestellt. Eigentlich so, das Hauptziel der Gemeinde ist so, haben wir irgendwelche Techniken wieder, womit wir mehr Menschen erreichen können? Gibt es da irgendwas Neues? Gibt es da irgendwas Neues aus Neuseeland gerade? Da gibt es ganz viel übrigens, auch Gutes. Oder gibt es da was über dem großen Teich, da kann man rüberfliegen. Da gibt es so vieles auch an Inhalten und an Menschen, die gute Ideen haben und gemerkt haben, wie Gemeinde gebaut wird, wie sie funktioniert. Und da schaut man sich um und ich sage euch, bin ja so ein bisschen der Materie drinne, da gibt es so viel, also so viel Unterschiedliches, wie wir Haare auf dem Kopf haben, oder ich zum Beispiel. Also ganz viele unterschiedliche Ansätze und man versucht wirklich Werkzeuge zu finden, um Menschen zu erreichen. Und auch all das ist gut. Aber es gibt auch immer mehr zunehmend Menschen, die immer mehr erkennen, wie wichtig Anbetung ist. Und da gibt es jetzt Gebetshäuser. Ich habe heute schon von diesem einen Leiter aus dem Gebetshaus ein bisschen uns da mitgenommen. Und die gibt es in Augsburg, da gibt es in Wales, es gibt sie in, wo warst du, in Jerusalem vor wie vielen Jahren? 2, 3 Jahren. In Jerusalem, wie viele Gebetshäuser warst du da? Ah, okay, ja, sehr gut. An der Klagemauer und im Gebetshaus, ja. Auf jeden Fall, da gibt es Häuser, wo Menschen wirklich das zu dem Ziel machen, Gott zu schauen, ihn zu anbeten. Und da ist 24 Stunden rund um die Uhr, kannst du zu jeder Zeit in so ein Haus reinkommen. So hat meine Frau mir das von Jerusalem zumindest erzählt, in Augsburg auch. Und man kann dort reinkommen und nichts anderes machen. Keine Aktivitäten zu tun, sondern vielleicht nur die Bibel zu nehmen, da drinnen zu lesen oder den Lobpreis mitzumachen, ja, früher ging es noch besser, heute muss man da still sitzen, aber sonst, sage ich mal, ist es das, was so dort wieder ganz neu aufbricht, wo sich Menschen wieder mehr Gott zuwenden. Das Zuwenden, Gott zuwenden, das ist eigentlich überhaupt die Voraussetzung, dass man überhaupt dieses Tun überhaupt machen kann. Weil für dieses Tun anderen Menschen mit Jesus zu erreichen oder ihn diese Thematik wichtig zu machen, dafür braucht es Kraft. Ja? Und diese Kraft, die frage ich mich auch oft, wo die bleibt. Also in meinem Leben. Ich spreche nicht von anderen, ich spreche immer von mir. Deswegen, ich predige heute Morgen, predige ich eigentlich zu mir. Also ihr seid nur jetzt so Teilhaber von der Predigt, die ich zu mir predige. Ja? Auf jeden Fall geht es mir selber darum, dass ich mir selber diese Frage stelle, wo bleibt manchmal meine Kraft? Ja, hatte jetzt gerade so 3 Wochen, die ziemlich stressig waren, so mit Prüfungsvorbereitung. Ich brauchte da so 2 Kurse, die so wichtig waren, gerade jetzt für meine Ausbildung zum Pastor. Und da ist mir dieser eine Punkt so wichtig da geworden. Du stehst morgens auf und dann habe ich nochmal schnell so die Nachrichten auf meinem Handy durchgelesen. Nicht unbedingt so das Sinnvollste, denke ich mal, was man machen sollte, weil da bekommt man ja noch mehr Sorgen, die man schon sowieso von der Nacht hat, weil man irgendein Zeug da wieder geträumt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber da braucht man ja erstmal fast schon eine Reinigung. Eigentlich weiß ich doch, wie wichtig es ist, wenn du da über das Wort Gottes nachdenkst. Ja, und dann Nachrichten gelesen und da habe ich mich sofort an den Schreibtisch gesetzt. Entweder war ich im Online-Kurs oder ich habe den Ordner aufgeschlagen und angefangen, in der Bibel zu studieren. Nicht zu studieren, also den Ordner zu studieren, es ging ja um die Bibel, aber es war trotzdem etwas, wo ich gemerkt habe, da kannst du nachher ganz schön viel Kraft lassen. Da investierst du dich in Dinge, die dein Intellekt vielleicht beschäftigen, deine akademische Fitness, aber die bringen nichts deinem Geist. Und du brauchst die Kraft aus der Anbetung und die kommt dann nur daher. Deswegen ist Dienst immer wichtig, aber was viel wichtiger als Dienst ist, ist erstmal das Sein. Das Sein vor Gott, das zur Ruhe kommen, das vor ihm einfach nur zu sein und nicht das Tun. Das ist erstrangig. Woher nehme ich diese Behauptung? Offenbarung 4,11. Dich, unserem Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen. Und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Alles, was es auf dieser Welt gibt, wurde von Gott geschaffen. Zu seinem Willen steht hier bei mir in der Übersetzung. Die Welt entstand nach seinem Willen. Du bist entstanden nach seinem Willen. Und ich habe mit euch das schon angeschaut, dass Gott alles, was er geschaffen hat, wo er im Mittelpunkt all dessen stehen sollte. Er hat den Mensch dafür geschaffen. C.S. Lewis, der Autor von vielen Büchern, ein Mann, den ich auch liebe, die Chroniken von Narnia, Kinder kennen sie vielleicht. Also ich habe die Filme alle im Kino mit meinen Kindern geschaut. Chroniken von Narnia. C.S. Lewis ist der Autor davon. Der hat so viel Weisheit und Inhalte. Ich liebe diesen Mann. Und hier, er sagt, in stetiger, vollkommener Wechselbewegung strömte Leben, Kraft und Freude als Geschenk von Gott zum Menschen hin und kehrte in Gestalt von gehorsamer Liebe und glühende Anbetung zurück. Er beschreibt hier den glücklichsten Moment, den die Menschheit überhaupt erlebt hat. Und das war, als Gott den Menschen geschaffen hat. Und der Mensch mit ihm im Garten Eden Gemeinschaft hatte. Das war der glücklichste Moment im Leben der Menschheit. Ey, glücklicher könnt ihr euch kein Leben vorstellen. Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Ein Leben mit jedem Abend, zu jedem Abend gab es Gottesdienst, wo Gott in den Garten kam und der Mensch ihm dort begegnet ist. Ein wunderschöner Moment. Und auch dort, in diesem Moment, hat der Mensch Gott zum Mittelpunkt gehabt. Aber wir haben es ja schon besprochen, wir haben auch darüber gehört und wer will, der kann ja auch nochmal über unsere Webseite da nochmal über diese Punkte da nochmal was runterladen, nachhören, dass der Mensch irgendwann Gott nicht mehr in den Mittelpunkt gestellt hat, denn wir haben es gelesen, wir haben darüber gesprochen, dass der Mensch verführt wurde und der Mensch sich entschieden hat, sein eigener Boss zu sein. Also er wollte sich nicht mehr freiwillig Gott dienen. Und als er da sich entschieden hat, Gott nicht mehr in den Mittelpunkt seines Lebens zu stellen, in dem Moment wurde er ein stolzer und ungebrochener Geist. Und er wollte sich nicht mehr diesem Gott unterordnen, er wollte nicht mehr anerkennen, dass er für Gott geschaffen ist. Und dadurch ist die Grundlage von der Gemeinschaft, der Beziehung mit Gott und dem Menschen wurde zerstört. Denn der Heilige, der unglaublich Heilige, kann keine Gemeinschaft mit dem Unheiligen haben. Paulus, er erwähnt das, ich werde den Vers gleich nochmal lesen, 2. Korinther 4, 6. Es gibt keine Gemeinschaft von Licht und Finsternis. Es gibt überhaupt gar keine Verbindung, die da stattfinden kann. Es ist sowas von dermaßen fern. Und so hat der Mensch das schon gespürt. Hier ist etwas zerbrochen an Gemeinschaft. Und was hat der Mensch gemacht? Der hat sich versteckt hinter irgendwelchen Bäumen, als Gott zu der Abendzeit in den Garten Eden kam. Und er ist einfach von diesem Zeitpunkt an, sind auch alle Menschen, die geboren wurden, mit diesem einen, mit dieser Ausrichtung geboren, wirklich, wie jemand das mal formuliert hat, zu einem Ich-Spezialist zu werden. Einer, der denkt, dass er das Leben doch im Griff hat und weiß, wo es hingeht. Und Römer 3,23, da sagt Paulus genau das, was jeder Mensch denkt, da ist keiner, der nach Gott fragt. Den Menschen interessiert auf einmal Gott nicht mehr. Auch nicht einer. Das ist die Aussage, die er hier gemacht hat. Und nun hätte ja Gott sagen können, der Mensch, der entscheidet sich nicht mehr für mich. Der entscheidet sich nicht für die Anbetung, mich in den Mittelpunkt seines Lebens zu stellen. Lass ich ihn doch mal in Ruhe und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das hat er nicht gemacht. Man hätte ihn nicht anklagen können. Kein Engel hätte Gott anklagen können und sagen können, du bist ungerecht, weil du jetzt das so gemacht hast. Es hätte keiner machen können, ihm dafür anklagen, wenn er sich einfach nur zurückgezogen hätte. Aber nein, was hat er gemacht? Er streckt sich dem Menschen wieder entgegen. Er streckt ihm die Hand entgegen. Die Liebe Gottes, die ist einfach so stark, sie ist einfach unglaublich stark. Und wenn man sich das so vorstellt, bei der Schöpfung der Welt hat Gott gesprochen, und es geschah. Bei der Erlösung für uns Menschen, da musste er bluten. 1. Petrus 1, 19, 20. Das Lamm, das zuvor ersehen ist vor Grundlegung der Welt, das hat er getan für unsere Erlösung. Also Gott hat auch schon zu Beginn, schon im 1. Mose, hat er davon gesprochen, dass er seinen Sohn schicken wird und dass dieser kommen wird, um die Menschheit zu erlösen von ihrer Versklavung in der Sünde. Also er kam wirklich mit dem Heilmittel, er kam mit dem richtigen Medikament, kam er schon der Krankheit dazu vor und damit der Mensch wieder in diese Beziehung, diese Gottesbeziehung wieder kommen kann, damit Gott wieder im Mittelpunkt stehen kann und der Mensch sich ihm im Gehorsam einfach vor ihm beugen kann. Und dann kommt wiederum dann die Freude, die der Mensch über Gott hat und die Freude, die Gott über den Menschen hat, weil er wieder in dem richtigen Verhältnis zu ihm lebt. Und dann, wenn wir diesen Weg gehen, wo er wieder im Mittelpunkt steht, das ist so dieser krasse Moment, da erleben wir auf einmal, da ist es auf einmal, wo wir dann anfangen zu verstehen, dass unser ganzer Egoismus, unser ganzer Eigenwill, damit können wir uns da befassen. Und da können wir auch unsere Sünden vor ihm bringen und sie loswerden. Und er vergibt sie uns und er geht mit uns diesen Weg weiter. Und dann fängt das an, dass wir nicht mehr unsere Pläne ganz oben auf der Agenda haben, sondern was passiert dann? Dann sagen wir, Gott, sind das deine Pläne für mein Leben? Weil wir wissen, dass seine Pläne immer die besten Pläne sind, die wir haben können. Und dieses Anschauen Gottes, darum geht es mir jetzt heute so ein bisschen. So, wie sieht Gott eigentlich aus? Wie können wir ihn anschauen? Wenn diese Anbetung so wichtig ist, wenn er im Mittelpunkt steht und wir auf ihn schauen, wie sieht er aus? Und bei diesen Fragen, da haben schon seine Jünger übrigens, die haben Jesus so oft gefragt, die haben ihm schon so oft diese eine Frage gestellt und die habt ihr bestimmt auch schon mal gehört oder gelesen aus Johannes 14, wo sie ihm gesagt haben, Herr, zeige uns den Vater. Jesus hat ja ständig von Gott als dem Vater gesprochen. Und sie sagen, Herr, zeige uns dem Vater. Und was hat Jesus gesagt? Wer weiß, was er darauf geantwortet hat? Johannes 14. Ihr müsst lauter reden. Also wer mich sieht, der sieht den Vater, ne? Genau. Sehr gut, ja. Und Kolosser 1,15 sagt es auch, sein lieber Sohn, welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? 2. Korinther 4,6, denn Gott, der sprach es, werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Also hier ist etwas, was Paulus hier erkannt hat, etwas unglaublich Wichtiges, so auf 1. Johannes 1,5 sagt, Gott ist Licht und Licht, das kannst du gar nicht sehen, das ist ja irgendwie wie unsichtbar. Aber Licht, das sind so Teilchen, also wer sich da mal so ein YouTube-Video anschauen will, das sind so Lichtteilchen, die von irgendeiner Quelle herkommen und die treffen auf einen Gegenstand und in dieser Reflexion siehst du, hey, da ist Licht. Also zum Beispiel jetzt die Hose von dem, sag nochmal deinen Namen, Andreas, genau. Die Hose vom Andreas zum Beispiel, die leuchtet mich gerade ein bisschen stärker an, weil da Licht gerade so drauf trifft. Oder Arthurs rechter Arm auch. Ja, also da ist eine Reflexion da. Das heißt, man sieht, wo Licht drauf trifft und wenn es da gebündelt drauf trifft, dann reflektiert es etwas stärker. Und Paulus, er erkennt hier in dem Vers hier im 4, Vers 6, dass da in dem Angesicht Jesu die Herrlichkeit Gottes reflektiert wird. Und die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Also da, wo das Licht drauf trifft, das Angesicht Jesu, reflektiert das wieder. Und so geht es da auch noch weiter, gibt es noch mehrere Verse, Hebräer 1,3. Er ist das Ebenbild seines Wesens oder der Abdruck, so ganz wörtlich übersetzt. Er ist der Abdruck seines Wesens. Bedeutet wie so ein Stempel, wie so ein Wachsstempel, den man so ein Wachs reindrückt. Genau das Gleiche ist er. Und deswegen ist das Angesicht Jesu, wenn du wissen willst, wie Gott aussieht, wenn du auf ihn schauen willst und genau wissen willst, wie er ist, dann schau das Angesicht Jesu an und da wirst du Gott ganz und auch vollständig drin sehen können. Und dieses Angesicht, darüber habe ich mal auch nachgeschaut, das Angesicht, wenn wir so Jesaja 53 lesen, wie ist das Angesicht Jesu, wie ist er anzuschauen, dann lesen wir eigentlich, dass Jesaja über ihn schreibt, er ist zerschundener. Sein Angesicht ist zerschundener als irgendeines Menschen. Und er sagt, es ist so schlimm. Sein Angesicht sieht so schlimm für uns aus, dass man sich sogar wegwenden kann, weil es so schlimm aussieht, schlimmer als man sich das vorstellen kann. Und woher hat er das? Er nimmt natürlich die Leiden Jesu, die Jesus dort am Kreuz durchlitten hat. In diesem Fall sieht er ihn dort als den Zerschundenen, der ausgepeitscht wurde, der letztendlich dann auch gekreuzigt wurde. Und das ist etwas, wo ich immer drüber schon nachgedacht habe. Warum hat Jesus gesagt, dass in der Stunde, die bald kommen wird, er redet häufig so im Johannesevangelium, von einer Stunde, wo er verherrlicht wird, wo ich gemerkt habe, Herrlichkeit, wie wir Menschen Herrlichkeit uns vorstellen, ist nicht die Herrlichkeit, wie Gott uns in der Bibel Herrlichkeit vorstellt. Weil für uns Menschen ist herrlich zu sein, das heißt, ich kann jeden, in jedem Moment bestimme ich, was du willst und dann musst du es machen. Das ist so die Herrlichkeit, die bei uns Menschen im Kopf ist. Also ich bin in jeder Position oder in der höchsten Position, ich bin der oberste Boss, ich bin der oberste Verwaltungsbeamte, ich kann den Knopf drücken und dann passiert alles, wie ich das will. Das ist so, wie wir häufig denken, was Herrlichkeit ist, ja, ein gutes Gefühl ist. Wenn wir die Bibel lesen und dann lesen, wie Jesus davon schreibt, von dieser einen Stunde, wo er verherrlicht wird, dann ist das diese Stunde, wo er nicht aufsteigt oder aufgehoben wird, um auf dem Thron zu sitzen, sondern diese Erhebung, von der er spricht, ist die Erhebung an das Kreuz. An den Galgen, wo er elendig verrecken wird. Das ist für ihn Herrlichkeit. Und deswegen beschreibt Paulus es, dass er sagt, im Angesicht Jesu, Jesaja sagt, obwohl es so zerschunden ist, aber da sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und warum können wir da die Herrlichkeit Gottes sehen? Weil wir dort seiner Güte begegnen, weil wir seiner Gnade begegnen. Epheser 1, Vers 6. Indem er dort das getragen hat, für uns Menschen die Erlösung gewirkt hat und wir auf dieses Kreuz schauen, die schauen, wie er erhoben wurde, in diesem Sinn an das Kreuz, weil er sich uns Menschen zugewandt hat. Und diese Güte, die da von ihm kommt, die ist einfach nur in einem Wort auszudrücken, dass dort an dem Kreuz ist er besorgt um das tiefste Glück, was du auf dieser Welt nur erleben kannst, nämlich wiederhergestellt zu sein in die Kindes- oder Gottesbeziehung, in die Kindessein von einem himmlischen Vater. Und da kann man nur sagen, was für ein Gott. Was für einen Gott haben wir, der sich verherrlichen hat lassen, indem er das getragen hat für uns, damit wir in die Beziehung mit ihm kommen. Ein Gott, der nicht fern ist, ein Gott, der sich uns ganz nah entgegenstreckt. Deswegen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir in sein Angesicht schauen, dann schauen wir auf Gott. Ich gehe ein bisschen weiter durch, mache ein klein bisschen so einen Sprung und ich will nochmal so zurückkommen zu diesem einen Punkt, wer dieser Jesus ist. Was sind seine Eigenschaften? Und natürlich wissen wir auch, dass dort, wo ein Mensch sich seiner Bedürftigkeit, wo er seiner Bedürftigkeit bewusst wird, wo er weiß, wie viel Mangel er hat und er kommt zu diesem Gott, da weiß man, wie Gott darauf reagiert. Oder auch wenn wir Zeugnisse hören, Berichte hören von anderen Menschen, wie sie durch das Leben gegangen sind, wie sie durch die tiefsten Phasen in ihrem Leben gegangen sind, zu Gott geschrien haben und Gott sie erhört hat und eingegriffen hat, das gibt uns Glauben. Und das nimmt uns selber, wenn wir wissen von diesen allen Berichten, von diesen allen Zeugnissen, dann dürfen wir wissen, okay, das ist ein Gott, der auf uns, auf unsere Gebete antwortet, der unseren Nöten begegnet. Und das nimmt unsere Ängste auch weg, dass wir wissen dürfen, wenn er das getan hat, wenn er das dort getan hat, wenn wir in der Bibel diese ganzen Zeugnisse lesen. Ich erinnere mich gerade, da war ein Mann, hat mal ein Buch rausgegeben, da hat er einfach nur alle Bibelverse rausgeschrieben, die Gott uns verheißen hat, was der ihm nachfolgt, der ihn liebt, was ihm folgen wird. Und diese ganzen Verheißungen oder auch diese ganzen biblischen Geschichten, die er dort in einem Buch reingeschrieben hat, die erzeugen einfach Glauben, wenn du sie nur liest. Wenn du einfach Geschichte für Geschichte liest, wie Gott Wunder getan hat, das erzeugt Glauben auch in dir selber. Und so, dass wirklich unser Mund, wie der Psalmist das sagt, voll lachen wird und unsere Zunge voll rühmen wird von den guten Taten, die wir haben gesehen, die Gott getan hat. Einer der unglaublich wichtigen Sätze, die wir in der Bibel lesen, ist Johannes 4, 25. Da sind wir ein Vers weiter. Da sagt Jesus zu dieser Samariterin, zu der Frau am Jakobsbrunnen, wo die dann zu ihm in diesem Gespräch über Anbetung dann zu ihm sagt und sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Ich habe die Übersetzung hier aus der Hoffnung für Alte. oder für alle halt. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Jesus antwortete, Vers 26, er spricht mit dir, ich bin es. Hier steht eigentlich dieses Wort, dass Jesus zu ihr sagt, ich bin. Und noch aufregender wird es, er wiederholt das noch viel aufregender und die Situation wird noch viel heftiger angespannt, weil es gibt noch einen Konflikt, da wo Jesus mal mit Pharisäern im Gespräch war, mit diesen Theologen der damaligen Zeit. Und sie haben ihm über Dinge über ihn gesprochen und dann haben sie ihm gesagt, weil er so viel wusste, und dann hat er gesagt, bevor Abraham war, da bin ich. Und diesen Satz, der war so voll geladen von einer Spannung. Johannes 8, 58 steht der. Der war so aufgeladen, dass die Leute, diese Leute, die das gehört haben, Steine aufgehoben haben, um ihn zu steinigen. Warum haben sie das getan? Warum war dieser Satz so spannungsgeladen? Ehe Abraham war, bin ich, sagt er hier. Warum war das so? Weil für jeden Juden, ich habe mit einem auch gesprochen, der auch Hebräisch und alles unterrichtet, und der sagt, warum dieser Satz so spannungsgeladen war, war, dass jeder Jude weiß, nur der Gegenwärtige, der kann nur Gott sein. Der immer in der Gegenwart lebt, der ist Gott. Weil das kann kein Mensch für sich in Anspruch nehmen. Wir versuchen ja, das irgendwie das in unsere Zeit runterzubrechen und zu sagen, was ist denn Gegenwart? Was ist Gegenwart? Wir versuchen das in Hundertstel Sekunden irgendwie runterzubrechen. Für einen Juden ist das ganz eindeutig. Das Wort, was ich gerade eben gesprochen habe, ist im nächsten Moment schon Vergangenheit. Also es gibt eigentlich nur Vergangenheit oder Zukunft. Aber die Vergangenheit, wie willst du sie ergreifen? Und Gott hat gesagt, als Mose in 2. Mose 3, 14, 15, da kommt, begegnet Gott Mose am brennenden Busch und dann fragt Mose sich und sagt zu Gott, der dort in diesem brennenden Busch war, und sagt, wenn ich zu den Kindern Israels gehe, Gott hat ihm diesen Auftrag gegeben, das Volk Israel dazu rauszuholen, zu befreien. Wenn ich zu diesen Kindern Israels gehe, wer soll ich sagen, wer mich gesandt hat? Und was hat Gott ihm gesagt? Er hat gesagt, sag ihnen, dass der Ich Bin hat euch geschickt. Der Ich Bin. Oder Ich Bin, der Ich Bin. Ja, eigentlich übersetzt, oder man kann auch sagen, der Ich Bin hat euch geschickt. Und wenn Mose das ihnen gesagt hat, der Ich Bin, der gerade in der Gegenwart Stehende, der hat mich geschickt, dann wussten sie, das kann nur Gott sein, das kann kein anderer sein. Ja? Und als Jesus gesagt hat, ehe Abraham ward, bin ich, da hat er damit in Anspruch genommen, dass er gesagt hat, der Ich Bin. Und deswegen haben sie die Steine aufgehoben, weil sie gesagt haben, der nimmt in Anspruch, Gott zu sein. Und sie wollten ihn töten, aufgrund, weil er das von sich gegeben hat. Wenn Jesus seinem das grammatikalisch richtig sagen würde, dann müsste er ja eigentlich sagen, nicht ehe Abraham ward, bin ich oder ich bin, sondern er hätte sagen müssen, ehe Abraham ward, war ich. Das wäre grammatikalisch richtig. Aber er nimmt hier dieses eine Wort und er sagt, ich bin der unfassbar Große, der nicht zu begreifende Ich Bin. Das Wort Ich Bin, das kannst du nicht begreifen. Du kannst die Gegenwart nicht begreifen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein Leser mit einem Buch. Ja? Du nimmst ein Buch, schlägst das auf und dann liest du, und gerade da, wo du liest, bist du in der Gegenwart. Und die Seiten, die in der Vergangenheit sind, da kannst du wieder zurückschlagen, schlägst die auf und liest und du bist wieder in der Gegenwart. Oder du schlägst weiter nach vorne auf, liest wieder rein und da bist du in der Zukunft von dem Buch. Und da bist du aber wieder drin. Und genau so ist Gott. Er ist immer der Gegenwärtige. Und auch in deinem Leben gibt es für ihn diese Vergangenheit und Zukunft. Für ihn ist es immer Gegenwart. Der ist überall in deinem Leben. Kann er der Ich Bin sein. Er kann überall der Ich Bin sein. Er ist der Gegenwärtige. Für ihn ist das gestern und morgen. Für ihn ist beides immer heute. Und für die Heidenvölker, da war er nur Gott. aber für sein Bundesvolk, wie er sich Mose offenbart hat. Und das ist so diese eine entscheidende Frage, 2. Mose 6, 2, wo er sagt, ich bin Jahwe und ich bin erschienen. Also Jahwe heißt, ich bin und bin erschienen, Abrahams, Isaaks und Jakob, als der allmächtige Gott. Aber mein Name Jahwe ist ihnen nicht offenbar geworden. Also es gibt hier eine völlig neue Offenbarung, die Mose erlebt, eine neue Offenbarung des Namens Gottes. Und man könnte dann fragen, ja, wenn er sagt, der ich bin, man könnte ja fragen nach dem Objekt, ja, was ist er denn? Er sagt einfach nur, ich bin. Ja, was ist er denn? Was ist er? Wenn du sagst, ich bin, ja, dann willst du ja nachfragen. Ja, was? Ja, du bist, okay. Ja gut, in dem Fall wissen wir, er ist hier der Gegenwärtige. Aber hier füllt er wirklich das dann aus mit, wie kann man sagen, mit Verben. Ja, mit Verben, mit Adjektiven, wie er ist. Wenn, ich gebe euch mal ein Beispiel, als dann das Volk Israel mal in einer richtig krassen Situation war. Sie kamen, als sie durch die Wüste unterwegs waren, kam ihnen ein Volk entgegen und das Volk hat sie angegriffen. Frontal. Das Volk war so erschöpft und es brauchte etwas, wo es wieder neue Hoffnung bekommen sollte. Und da offenbart sich Gott als Yahweh Nissi. Und Nissi bedeutet Panier. Das bedeutet im Kampf, da gibt es den, der vorangeht, der hält so einen langen Stab hoch, wo oben so eine kleine Fahne dran baumelt. Und wenn die hochgehalten wird, dann wusste das Volk, es geht voran. Da geht es weiter. Das ist das, was uns ermutigt. Und so offenbart er sich und er sagt ihnen und er gibt ihnen diese Verben und er sagt, ich bin dein Banner. Ich bin auf den, wenn du schaust, der dir neuen Mut zuspricht. Der sagt, hey, geh weiter, gib nicht auf. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Amen. Ja, und so macht er seinem Volk immer Mut. Oder andere Situation. Gideon erlebt, wie Gott oder ein Engel ihm begegnet. Der Engel des Herrn ihm begegnet. Er opfert ihm. Und er merkt, da ist gerade Gott, der vor ihm steht. Und in dem Moment merkt er, wo Gott da ist, dem ist unheimlich geworden. Also der hat gesagt, ich habe Gott erlebt und der Gott erlebt, der muss bestimmt sterben. Ich bin ja ein sündiger Mensch. Wie kann ich überhaupt bestehen vor diesem heiligen Gott? Und Gott sagt ihm, ich bin Yahweh Shalom. Ich bin dein Friede. Und er beruhigt ihn. Und er sagt, das ist die Eigenschaft, die du gerade brauchst. Und so ist Gott, der ich bin, für alle Nöte seines Volkes. Wie das mal einer in so einem Buch geschrieben hat, er hat gesagt, er ist das Brot, das den Hungrigen sucht. Er ist das Wasser, das die Löcher auffüllen will. Er ist alles, was sein Volk bedarf. Und deswegen habe ich einen coolen Zitat noch von Bonhoeffer mit reingebracht und ich glaube, ich muss Ende machen. Aber das ist hier, wo er gesagt hat, er ist in eine Kirche nach Paris gekommen und die Kirche, die war voller Prostituierten und Gauner. Und dann sagte Bonhoeffer in seinem Buch, ich kann mir einen betenden Mörder und eine betende Dirne viel eher vorstellen als einen eitlen Menschen im Gebet. Also einer, der überhaupt nicht bedürftig ist. Einer, der denkt, dass er alles schon kann und alles weiß. Diesen Menschen, der kann in die Anbetung Gottes gar nicht reinkommen. Da, wo du Not hast, wo du bedürftig bist, da will dir Gott begegnen. In deiner Bedürftigkeit. Er will dir da deinen Glauben stärken, deinen Glauben bauen. Und er will alles sein, was du in deiner Not dir nur vorstellen kannst. Und in Jesus ist uns dieser Jahwe, begegnet er uns wieder. Und das ist der höchste Name aller Namen, ist der Name Jesus. Wisst ihr warum? Weil in diesem Namen Jehoshua, das ist auch die gleiche Wurzel wie Josua oder Joshua oder Jesus halt, ist dieser Name Jehoshua, bedeutet J-E, ist die Abkürzung für den Namen Jahwe, für Ich Bin. Hoshua bedeutet mein Heil, mein Retter. Jesus ist der Herr, der Ich Bin, dein Retter. Er will uns retten aus allem, wo wir nur drinnen stecken. Deswegen können wir zu ihm kommen, egal in welcher Phase, in welcher Not wir sind. Und übrigens, diese ganzen Bundesnamen, Yahweh Nissi, Yahweh Rapha, der Herr, mein Arzt, der Herr, mein Hirte, all die Namen im Alten Testament, die Luther einfach nur immer mit Herr übersetzt, also um H-E schreibt er dann groß, aber diese ganzen Namen über Jahwe, all diese Namen, die werden im Neuen Testament, werden sie wiederholt, dass Gott, er ist all das, was schon im Alten Testament gültig war und in Jesus haben wir diesen Retter gefunden. Er ist der Herr, mein Heil, der Herr, mein Retter. Und ich hätte gerne noch mit einer Story abgeschlossen, aber ich würde gerne noch etwas kurz machen. Ich weiß, die Zeit ist vorangeschritten, ist extrem vorangeschritten, merke ich gerade. Wirklich extrem. Aber ich würde gerne vielleicht 2 oder 3 Leute, wenn die ganz spontan und kurz und knackig hier nach vorne kommen und einfach erzählen, wie Gott sie gerettet hat, wie er in ihren Nöten hineingesprochen hat, wie er ihre Bedürftigkeit, wie er ihnen da begegnet ist. Das würde ich gerne nochmal machen. Wenn ihr das auf dem Herzen gerade habt, wo ihr gehört habt und ihr habt euch da drinnen schon gefunden, diese Gedanken, die ihr gerade hattet, wo ich darüber gesprochen habe, vielleicht habt ihr abgeschaltet, aber irgendwelche Punkte gibt es ja immer, die man so mitnimmt. Und wenn da so ein Punkt ist und ihr sagt, hey, da gerade in dieser Not ist mir Gott begegnet,